Ich freue mich immer sonntags am Begegnen, wenn man sich die Augen schaut, wenn man sich grüßt. Und doch ist das Wichtigste, dass all die Menschen um uns her unwichtig werden und der ewige Gott zu uns reden kann und sie hineinnimmt in seine Güte und in seine Liebe, und davon singt jetzt der Jugendchor. Gott meint's gut mit ihnen. Kein einziger ist auf der Welt, dem Gott nicht seine ganze Güte entgegenbringt. Herr, deine Güte reicht, soweit der Himmel ist, und deine Wahrheit, soweit die Wolken gehen. Und jetzt wollen wir das Lob Gottes singen mit dem Lied »Wie groß ist des Allmächtigen Güte« 485. Das ist ein Lied von dem Fabeldichter Gellert, dem bekannten Dichter. Und die Melodie ist von einem Württemberger, der in Biberach als Musikdirektor wirkte. Darum ist uns auch die Melodie so lieb. 485, die Verse 1 bis 4. Wir wollen beten. Lieber himmlischer Vater, deine Güte umgibt uns. Lange bevor wir geboren wurden, waren wir geborgen in deiner Hand. Und du hast unser ganzes Leben bis heute wunderbar geführt. Wir können immer nur bewegt zurückblicken. Und wir danken, wie du uns aus allen Engpässen und Nöten herausgeführt hast. Und am allermeisten, wie du uns begegnet bist in deinem Wort, wie du uns Glauben und Vertrauen gelehrt hast. Es ist uns leid, Herr, dass wir so wenig danken und dich so wenig loben. Es ist uns leid, dass wir so viel murren und so viel uns auflehnen gegen deine Führungen. Du meinst es gut mit uns, auch wenn du uns schwere Wege führst. Gib uns heute diesen Frieden ins Herz und gib uns dein Wort so lebendig, so erfrischend, dass wir ganz neu unser Leben vor dir und mit dir entdecken. Und so wollen wir jetzt alles einfach vor dir ausbreiten, was uns auch belastet und was der Klärung bedarf. Wir wollen in der Stille weiterbeten. Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Amen. Ich möchte jetzt gleich den Predigttext lesen. Wenn Sie aufschlagen in den ausgelegten Bibeln im Buch Rut, da hat man eine neue Schreibweise eingeführt. Das muss jetzt nicht jeder, der so heißt, seinen Namen ändern. Rut wird jetzt ohne T geschrieben, Seite 280 in den ausgelegten Bibeln, im ersten Kapitel. Ich bin schon zu alt, um mir alle Änderungen anzugewöhnen, so kann ich auch nur Naomi sagen, wo sie jetzt Naomi heißt. Rut 1 und wir lesen das ganze erste Kapitel. Zu der Zeit, als die Richter richteten, entstand eine Hungersnot im Lande. Und ein Mann von Bethlehem in Juda zog aus ins Land der Moabiter, um dort als Fremdling zu wohnen mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen. Der hieß Elimelech und seine Frau Naemi und seine beiden Söhne Machlon und Kiljon, die waren Ephraititer aus Bethlehem in Juda. Und als sie ins Land der Moabiter gekommen waren, blieben sie dort. Und Elimelech, Naemis Mann, starb und sie blieb übrig mit ihren beiden Söhnen. Die heirateten moabitische Frauen, die eine hieß Orpa, die andere Rut. Und als sie ungefähr 10 Jahre dort gewohnt hatten, starben auch die beiden, Machlon und Kiljon, sodass die Frau beide Söhne und ihren Mann überlebte. Eine Geschichte wie aus unseren Tagen, wo Leute vom Schicksal hin und her getrieben werden und wo dann der Tod so schwere Lebensführungen beschert. Da machte Naemi sich auf mit ihren beiden Schwiegertöchtern und zog aus dem Land der Moabiter wieder zurück, denn sie hatte erfahren im Moabiterland, dass der Herr sich seines Volkes angenommen und ihnen Brot gegeben hatte. Und sie ging aus von dem Ort, wo sie gewesen war, und ihre beiden Schwiegertöchter mit ihr. Und als sie unterwegs waren, um ins Land Juda zurückzukehren, sprach sie zu ihren beiden Schwiegertöchtern, geht hin und kehrt um, eine jede ins Haus ihrer Mutter. Der Herr tue an euch Barmherzigkeit, wie ihr an den Toten und an mir getan habt. Der Herr gebe euch, dass ihr Ruhe findet, eine jede in ihres Mannes Hause. Und sie küsste sie, da erhoben sie ihre Stimme und weinten und sprachen zu Naemi, wir wollen mit dir zu deinem Volk gehen. Aber Naemi sprach, kehrt um, meine Töchter, warum wollt ihr mit mir gehen? Wie kann ich noch einmal Kinder in meinem Schoß haben, die eure Männer werden könnten? Das war ein altes israelisches Gebot, dass die Verwandtschaft dafür zuständig ist, dass die Nachkommen geboren werden. Und sie sagt, das geht ja nicht mehr, dass ich euch helfen könnte. Kehrt um, meine Töchter, und geht hin, denn ich bin nun zu alt, um wieder einen Mann zu nehmen. Und wenn ich dächte, ich habe noch Hoffnung und diese Nacht einen Mann nehmen und einen Sohn mir gebären würde, wolltet ihr warten, bis sie groß würden? Wolltet ihr euch so lange einschließen und keinen Mann nehmen? Nicht doch, meine Töchter, mein Los ist zu bitter für euch, denn des Herrn Hand ist gegen mich gewesen. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten noch mehr. Das passt trotzdem zum heutigen Muttertag. Nicht, dass ihr meint, Wein gehört dazu, aber Sie werden es merken. Und Orpa küsste ihre Schwiegermutter, Rut aber blieb bei ihr. Sie aber sprach, siehe, deine Schwägerin ist umgekehrt zu ihrem Volk und zu ihrem Gott, kehre auch du um deiner Schwägerin nach. Rut antwortete, rede mir nicht ein, dass ich dich verlassen. und von dir umkehren sollte. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch, da will ich auch begraben werden. Der Herr tue mir dies und das, nur der Tod wird mich und dich scheiden. Als sie nun sah, dass sie festen Sinnes war, mit ihr zu gehen, ließ sie ab, ihr zuzureden. So gingen die beiden miteinander, bis sie nach Bethlehem kamen. Und als sie nach Bethlehem hineinkamen, erregte sich die ganze Stadt über sie. Und die Frauen sprachen, ist das Naemi? Sie aber sprach zu ihnen, nennt mich nicht Naemi, das heißt die Liebliche, sondern Mara, das heißt betrübt oder bitter. Denn der Allmächtige hat mir viel Bitteres angetan. Voll zog ich aus, aber leer hat mich der Herr wieder heimgebracht. Warum nennt ihr mich denn Naemi, da der Herr doch gegen mich gesprochen und der Allmächtige mich betrübt hat? Es war aber um die Zeit, da die Gerstenernte anging, als Naemi mit ihrer Schwiegertochter Ruth, der Moabiterin, zurückkam vom Moabiterland nach Bethlehem. Da unterhielten sich Damen am Tisch. Ich habe es oft erlebt, da fragt eine die andere, und was machen Sie denn beruflich? Und da guckt eine so ganz traurig auf den Boden und sagt, ich bin nur Mutter. Ich könnte mich immer ärgern, wenn ich sowas miterlebe. Nur Mutter. Gibt es denn was Größeres? Den Menschen das Leben zu schenken und einen jungen Menschen ins Leben hineinzuführen. Aber wir müssen mal aufpassen, wie die Bibel das alles sieht. Am heutigen Tag soll es auch nicht so werden, dass plötzlich die, die keine Mütter sind, sich diskriminiert fühlen. Das heißt ja mal im Kolosserbrief, dass in der Gemeinde Gottes weder Mann noch Frau sei. Weder Sklave noch Freier, noch alt noch jung. Also es kann jetzt gar nicht darum gehen, das eine gegen das andere auszuspielen. In der Bibel haben wir eine Geschichte von einer Frau, die hat viele Kinder gehabt. Und die hat eine andere Frau tief verwundet und gedemütigt. Du kriegst ja keine Kinder. Wir müssen aufpassen, dass wir in der Mode der Zeit nicht auf andere herunterspucken. Egal, wo wir sind, sondern um was geht's denn? Ob Mann, ob Frau, ob alt, ob jung, ob Mutter oder Single oder was wir sind, dass wir den Platz finden, wo Gott uns haben will und dass wir allem kritischen Urteil unserer Mitmenschen und Zeitgenossen fröhlich ins Gesicht lachen und sagen, ich habe meine Lebensaufgabe gefunden. Ich weiß, was Gott mit mir will und wo mein Leben hingeht. Ich habe meine Platzanweisung. Vor einigen Jahren gab es ein schönes Büchlein, an das muss ich immer denken, leider gibt es das im Moment nicht mehr. Das hieß Erfahrungen. Da haben einfach gläubige Menschen ihre Lebenserfahrungen mit Gott aufgeschrieben. Finde ich das Allerwichtigste, ganz schlicht aus dem Leben heraus, wie sie Gott erleben, in Traurigkeit, in Krankheit, in Not, in Freuden, in guten Erlebnissen. Und so ist es ja in der Bibel. So schildert die Bibel Lebensschicksale. Und das ist gut, dass auch viele Lebensschicksale von Frauen in der Bibel sind. Oft ist das heute manchen gar nicht mehr bewusst. Und darum habe ich heute eine herausgegriffen. Eine Schwiegermutter. Vielleicht hat das mitgewirkt, wie wir im März in Israel waren, hatten wir einen Reiseführer, der wirklich jeden Tag bis zum Überdruss immer wieder einen blöden Witz von einer Schwiegermutter erzählt hat. Man konnte es wirklich nicht mehr hören. Wenn man am Spielplatz vorbeiging und da waren riesen Monster aufgebaut, wo die Kinder rumgeklettert sind, sagte, das ist die Schwiegermutter von Tel Aviv. Sie kennen das ja, dass die Schwiegermütter ganz besonders der Kritik unterliegen. Wissen Sie, warum die Mütter so leicht in die Kritik kommen? In unserer Zeit heute der psychologischen Kindheitsdeutung, da hat man natürlich schnell einen Feind ausgemacht, wer mir die Minderwertigkeitsgefühle beschert hat, wer mich so zu einem komplizierten Menschen gemacht hat, das war die Erziehung deiner Eltern. Da der Vater im Geschäft war, war es natürlich die Mutter. Die Mutter ist an allem schuld. Entweder hat sie zu viel Liebe gegeben, hat einen abhängig gemacht, oder hat sie zu wenig Liebe gegeben. Entweder hat sie nicht nach einem geschaut oder zu viel nach einem geschaut. Wie sie es gemacht hat, es war nicht richtig. Und manche werden direkt aufgeladen in ihrem Hass und in ihrer Bitterkeit über ihre Lebensführung. Bleiben wir einfach mal in der Bibel stehen, wie es die Bibel, das Wort Gottes, sieht mit den Müttern oder den Schwiegermüttern. Und wir haben einfach da heute dieses Schicksal dieser Naemi, einer jüdischen Frau aus Bethlehem. Und uns interessiert das, wie das mit den Verletzungen ist, Schwiegermutter und Schwiegertochter, und wie das mit den schweren Lebensführungen ist. Ich möchte mich auf drei Dinge wieder beschränken. Zuerst einmal, eine Frau entdeckt, wo sie hingehört. Eine Frau entdeckt, wo sie hingehört. Frauen haben es zweifellos schwerer als Männer. Man kann ihnen das auch vielfach nicht abnehmen. Es wird auch immer so bleiben, dass Frauen oft sich einstellen müssen auf die Männer. Ich habe vorhin wieder gedacht beim Verlesen des Bibeltextes. Da heißt Elimelech, so hieß der Mann der Naemi, er zog ins Moabiterland und die arme Frau muss mit. Nicht? Die Frauen müssen ja einfach mit. Schön, wenn es in ihrer Ehe so ist, dass sie auch Einfluss nehmen können auf die Entscheidungen. Aber oft wird so sein, dass Frauen gar nicht gefragt sind. Also das ist jetzt auch für die Singles mal wichtig zu wissen. Man hat da auch wieder gewisse Vorteile, die auch nicht von Pappe sind. Der Apostel Paulus hat gemeint, sie wären dem ehelichen Stand weit vorzuziehen, ungebunden zu sein. Aber man kann nicht die Ehe haben und dann wieder ungebunden sein wollen. Beides geht eben nicht miteinander. Man muss miteinander. Ihr jungen Leute, man muss sich, bevor man sich bindet, absprechen, wie man es eigentlich haben will. Und warum ist dieser Elimelech denn ins Moabiterland gezogen? Ganz einfach. Das war die Wirtschaftslage, würden wir heute sagen. Keine Arbeitsplätze. Damals war es eine Hungersnot. Es wuchs nichts im Land. Der Regen blieb aus. Und wo muss man denn dann hin? Man geht eben dorthin, wo man was zum Nagen und zum Beißen hat. Man muss doch überleben. Und so verkaufen sie ihr Hab und Gut in Bethlehem. Ist ja kein Problem. Und dann nimmt man das Geld und siedelt irgendwo ganz neu. Drüben im Moabiterland. Ob das bloß ein Spleen war vom Elimelech? Ich kenne viele Ehefrauen, die den Spleen ihres Mannes mitmachen müssen und nichts dazu sagen dürfen, sonst gibt's Zoff. Also, jetzt wollen wir die Fantasie gar nicht weiter laufen lassen, was da los war. Es heißt bloß, sie zog mit die Naemi, sie ziehen ins Moabiterland. Und dann passiert, wo man nicht daran denkt, das Schreckliche. Das eine Furchtbare, der Mann wird weggerissen durch den Tod. Damals gab es noch überhaupt keine soziale Absicherung. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, was das war. Wenn heute unsere Witwen sagen, man sei wie ein Garten ohne Zaun, ich verstehe das gut, wenn man das ganze Leben für den Mann gelebt hat und jetzt plötzlich ist das nimmer da, wo man alles eingebracht und geopfert hat. Aber damals noch viel mehr. Und nun steht die Naemi allein da im fremden Land. Das war eine heldenhafte Frau, wie sie ihre zwei Buben erzogen hat. Das war nicht leicht. Großgezogen. Sie hat geschafft, war fleißig. Und dann die beiden Buben, wie so geht, die heiraten auch. Es ist eine schwierige Sache für eine alleinstehende Witwe, wenn ihre Kinder heiraten. Ob man sie freigibt, bleibt doch bei mir, kann doch so eine Mutter sagen. Ihr habt es doch viel besser bei mir als bei euren Frauen. Aber Naemi war eine große Frau, die lässt ihre Söhne ziehen. Zu ihren Frauen, obwohl sie allein zurückbleibt als Witwe. Und kurz drauf, wie wenn alles sich gegen diese Frau Naemi stellt, sterben auch die Schwiegersöhne, alle beide. Und die jungen Frauen sind auch Witwen. Es gibt schrecklich schwere Lebensführungen. Und in dieser ganzen schrecklichen Not, jetzt kommt das, was die Bibel zeigt, erinnert sich die Naemi plötzlich, was tue ich im Moabiterland? Da gehöre ich doch gar nicht hin. Meine Heimat ist doch in Bethlehem. Ja, was hat denn das für eine Bedeutung? Bethlehem ist nicht nur eine Stadt wie alle anderen. Bethlehem ist doch im verheißenen Land. Da ist doch die Heilsgeschichte Gottes. Der allmächtige Gott, der sein Volk führt. Sie müssen wissen, im Alten Testament haben die Leute noch viel mehr die Nähe Gottes mit dem verheißenen Land zusammengesehen, als wir das heute tun. Wir wissen, dass Jesus Christus überall ist, wo wir auch sind, auf den Kontinenten der Welt. Aber früher hat man noch viel mehr gesagt, da muss ich hin, in dieses Land. Es war eine Heimkehr wie beim verlorenen Sohn. Das war doch ein Irrweg. Ich bin bloß den wirtschaftlichen Interessen nachgelaufen. Das war mir bloß wichtig mit meinem Mann, wie ich durch die schwierigen Jahre hindurchkomme. Ich muss wieder unter die segnende Hand Gottes zurück. Und auf einmal leuchtet in der Trauer dieser Naemi ein wunderbarer heller Lichtschein. Da ist der segnende Gott, der im Leben dieser Naemi wirken will, ganz wunderbar wirken will. Und sie entschließt sich, heimzukehren. Also das Erste, eine Frau entdeckt, wo sie hingehört. Sie gehört unter die segnende Hand Gottes. Jetzt das Nächste. Ich möchte noch was sagen von einer Liebe, die frei gibt. Das fasziniert mich immer, wo wir die ganze Geschichte von Naemi ansehen. Wie diese Frau so liebt, dass sie nicht bindet. Also bei den Schwiegertöchtern ist das ganz wichtig oder auch bei den Kindern. Sie will nichts gefangen nehmen. Man hat ja Kinder auch auf Zeit. Und dann verlassen Kinder Vater und Mutter. Sie will nicht binden. Und so auch ist es doch schön, wie das plötzlich zum Vorschein kommt. Auf der einen Seite die treuen jungen Witwen, diese Schwiegertöchter, wie sie mit der Schwiegermutter noch bis an die Landesgrenze ziehen. Jetzt ist mir ganz wichtig, wenn man so viel alberne Witze hört über die Schwiegermütter. Jedes Verhältnis, das in der Welt noch so sehr problematisch sein kann, muss dort, wo wir Gott dienen, zur Freude und zur Liebe werden. Gott kann alle Verhältnisse ändern. Von den Schwiegermüttern heißt es und den Schwiegertöchtern, im Micha-Buch, Propheten Micha, Kapitel 7, Vers 6. Des Menschen Feind werden seine Hausgenossen sein. Das ist, wenn der Teufel unser Leben in der Hand hat. Dann sind wir alle hintereinander her, auch mit den Schwiegertöchtern und Schwiegermüttern. Und wo Gott in unserem Leben die Federführung hat, da ist ein ganz tiefes Verstehen. Es liegt nicht an den Verhältnissen, es liegt an unserer Lebensführung mit Gott. Und da sehen wir diese beiden Schwiegertöchter, Ruth und Orpa, wie sie diese Schwiegermutter auf Händen tragen, mit Hochachtung und Liebe. Eine Mutter. Ich habe oft das Wort Schwiegermutter gar nicht gebrauchen wollen, so habe der Schwiegermutter Mutter gesagt, weil sie ja oft so einen schlechten Klang hat in der Welt. Eine Mutter. Und da ist diese ganze Witwenzeit, diese traurige, bittere Witwenzeit ausgefüllt von menschlicher Liebe und Zuneigung. Und dann sagt die Naemi, wie sie in die Landesgrenze kommen, also bitte geht doch zurück in euer Land, das hat doch keinen Wert. Da ist euer Haus und das stimmt ja auch. Wir sind Menschen, die ein Heimatgefühl haben, eine Nestwärme und erst recht, wenn es sich um Volkszugehörigkeit handelt und Moabit doch, das waren ja Erzfeinde Israels. Also irgendwo, geht doch wieder zurück in euer Haus. Geht doch zu eurer Verwandtschaft und dort lebt doch mit euch. Ich finde das groß, dass die Naemi nicht sagt, ich brauche euch dringend, sonst habe ich niemand mehr in der Welt. Sie hat ja niemand mehr in der Welt.
Nein, sie hängt sich nicht an die Schwiegertöchterin, gibt sie frei. Und jetzt merken wir schon, warum sie das tun kann. Weil sie ihre Einsamkeit überwunden hat und sie sucht die Nähe des allmächtigen Gottes, von dem sie redet, der ihr Leben füllen muss. Und dem will sie nachfolgen. Man kann ja seine Einsamkeit wirklich auch nicht überwinden, indem man irgendeinen Menschen heiratet. Da wird man einsam bleiben. Ich behaupte, zuerst müssen Sie in Ihrem Leben Ihre Einsamkeit überwinden, indem Sie den lebendigen Gott finden und dass Sie Ihre eigene Identität in Gott einmal gefunden haben. Dann können Sie auch heiraten, dann können Sie Freundesbeziehungen aufbauen, dann können Sie mit Menschen Gemeinschaft haben. Naemi lebt eine Liebe, die niemand bindet, sondern die freigibt. Und in dem Augenblick kommt das wunderschöne Wort, das Bekenntnis aus dem Mund der Ruth. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk, dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch, da will ich auch begraben werden. Der Herr tue mir dies und das, nur der Tod wird mich und dich scheiden. Das ist ja immer wieder so ein nettes Erlebnis bei uns im Pfarrdienst, dass Brautpaare kommen, wenn man dann sie fragt, habt ihr euch einen Trautext ausgesucht? Und dann kommt ganz feierlich, dein Volk ist mein Volk. Aber das passt doch nicht. Das hat auch die Schwiegertochter zur Schwiegermutter gesagt. Das haben die noch gar nicht gemerkt. Ist ja immer gut, wenn man die Bibel genau liest. Das ist doch schön, dass sich zwei Verliebte in die Augen gucken und so reden. Natürlich, das ist ein schönes Wort. Die Ruth ist eine super Frau, diese Schwiegertochter. Sie bindet sich ganz an diese Schwiegermutter. Warum? Weil sie entdeckt hat, sie ist mir ganz wichtig in meinem Leben. Ich wünsche Ihnen auch solche Personen, die Sie im Leben begleiten. Betende Menschen, glaubende Menschen. Später sagt der Boas in Bethlehem von der Ruth, sie ist mehr als 7 Söhne. Eine Frau, mehr als 7 noch so starke Männer. Und das ist schön, wenn man sich in der Liebe entdeckt und den Wert eines Menschen entdeckt. Jetzt merken Sie, es geht gar nicht darum, ob Frau, ob Mann, ob Mutter oder Single, es geht gar nicht darum, sondern ob mein Leben eine Füllung bekommt von Gott, ob ich meine Platzanweisung leben kann, ob ich da, wo Gott mich hingestellt hat, auch in einer schrecklich schweren Lebensführung meinen Platz ausfüllen kann und Gott gehorsam bin. Jetzt noch ein letztes. Naemi erlebt die schenkende Güte Gottes. Wir haben ja heute so viel im Gottesdienst schon von der Güte Gottes gesprochen. Und sie erlebt überwältigend, wie Gott ihr beisteht. Naemi kehrt wieder heim nach Bethlehem. Nach vielen Jahren, ja schon manchmal, wenn man nach 14 Tagen Urlaub wieder heimkommt in die Wohnung, aber bei ihr war es ganz schlimm, sie hatten ja alles verkauft. Und damals war es übel. Vielleicht wissen Sie es, dass im Altertum man nur dort ein Bürgerrecht hatte, wo man ein Stückchen Land hatte. Aber Elimelech und Naemi hatten alles verscheubelt. Da war nichts mehr da. Und jetzt war sie ein geduldeter Fremdling in der Heimatstadt Bethlehem. Das war ja für sie ganz arg schwierig. Sie hätte nur durch eine Heirat noch einmal in eine Familie einheiraten können. Aber sie hat ihr gesamtes Bürgerrecht in Bethlehem preisgegeben. Sie müssen den Hintergrund verstehen, dieser alten Landrechte in Israel. Sie blieb eine Fremde und darum sagt sie auch zu ihrer Tochter, selbst wenn ich eine Heirat habe, es geht ja gar nicht mehr, dass ich diese in der Bibel mehrfach erwähnte Schwagerehe noch einmal dann so mache, dass ich wieder ein Kind habe, das für euch Mann werden könnte. Das geht ja nicht mehr. Unser Leben ist zerstört und ruiniert. Was bin ich froh, dass wir heute nicht mehr solche Rechtsvorschriften haben. Freuen Sie sich der großen Freiheit, die wir heute haben. Muss man auch mal feststellen. Es war nicht leicht für diese Naemi, wie sie dort lebt. Und als die Nachbarn dann sagen, was, das ist Naemi, die hat sich aber verändert. Und ach was, das sind ihre moabitischen Schwiegertöchter, das sind ja Ausländerinnen. So kommt sie nach Bethlehem und dann erzählt die Naemi, der Allmächtige, hat mir viel Bitteres zugefügt. Schwere Lebensführungen, Aber sie weiß, das war nicht das blinde Schicksal und das war nicht der Satan, sondern das war Gott, der Herr. Können Sie das festhalten? Auch das Bittere kommt aus der liebenden Hand Gottes. Der Allmächtige hat es getan. Auch den Schmerz der Trennung und der Einsamkeit. Nennt mich nicht mehr Liebliche, nennt mich Mara, nennt mich Betrübnis oder nennt mich Bitter. Verbittert. Aber sie war nicht verbittert. In diesem Augenblick, und das ist oft so, dass wir gar nicht die lange Strecke sehen. Und jetzt muss ich Ihnen einfach weiter erzählen, warum dieses Büchlein Ruth überhaupt in der Bibel drin steht. Die Schwiegermutter war eine patente Frau. Sie hat sie ein bisschen eingefädelt. Wenn man die Ruth-Geschichte noch einmal liest, hat sie sehr taktisch und klug, wie Mütter oder Schwiegermütter zu Zeiten sein können, auch die entsprechenden Weichen gestellt, dass es zu einer Wiederverheiratung der Ruth kommt. Aber achten Sie mal drauf, das sage ich für die jungen Leute, wie das, was da dann ablief auf der Tenne, in einer ganz großen, dezenten Keuschheit geschieht. Wie die Bibel immer das eine festhält, dass ein Menschen Würde hat, gerade in seiner Sexualität. Und dass das nicht verletzt wird bis zur Eheschließung. Ich sage das nicht, um jemand jetzt weh zu tun. Ich sage das nur, wie Gott ihr Leben heilen will. Wie Gott sie zur Freude bringen will. Wie Gott ihnen gar nichts vorenthält. Und schließlich heiratet die Ruth den Großbauern, Großfarmer Boas. Das ist ein riesiges Fest in Bethlehem. Und dann wird ein Kind geboren. Und dieses Kind heißt Obed. Und das ist später der Großvater des David. Da hat Gott seine Heilsgeschichte gemacht. Aber jetzt kommt das Tollste der ganzen Geschichte. Die Naomi war ja mit dem Kind gar nicht verwandt, nur verschwägert. Die Juristen kennen den kleinen Unterschied. Es war keine Blutsverwandtschaft. Es war ja die Schwiegertochter, die ein Kind bekommt. Die Schwiegertochter war eine Moabiterin, eine Ausländerin. Der Boas war auch nicht blutsverwandt. Die Naomi wird hineingenommen in die Heilsgeschichte Gottes, weil sie eine Frau war, die sich vom allmächtigen Gott führen ließ. Manchmal ist ja schon merkwürdig, wie Gott verschlungene Wege geht. Die können wir gar nicht begreifen. Haben Sie das gemeint, Sie könnten Gottes Wege ergründen? Sie können es nur rückwirkend bestaunen. Dann steht in der Bibel da, sie nahm dieses Kind auf ihren Schoß und sagt, mein Kind, obwohl doch ihre Gene gar nicht drin waren. Sehen Sie, es ist gar nicht wichtig, ob Sie ein Kind haben. Und ob es ihr Kind ist. Ist auch toll, wie die Bibel das einfach von diesem wegnimmt, was uns oft so wichtig ist. Sondern, dass ich mithelfen darf, mit meinem Leben, dass in einer kommenden Generation die Heilsgeschichte Gottes weiterläuft. Das ist das Geheimnis im Büchlein Ruth. Also, da hat sie sich mitgefreut und Gott gejubelt im 4. Kapitel des Büchleins Ruth noch einmal. Gott hat gehandelt. Freuen Sie sich mit Ihren Patenkindern. Freuen Sie sich mit Ihren Nachbarkindern, denen Sie den Segen Gottes ins Haus hineinlegen können. Es ist gar nicht wichtig, ob Sie selber Kinder haben. Klammern Sie sich auch nicht hier an einen Götzen. Obwohl ich weiß, was das für ein Verzicht ist, wenn Gott auch Eltern Kinder versagt. Aber die Heilsgeschichte, und das ist schön bei Naomi, sie hat selber kein Kind mehr. Und trotzdem freut sie sich, wie durch ihre angeheirateten Töchter das Leben weitergeht in dem segnenden Gott. Es war ein ganz verwickeltes Rechtsproblem. Wie kann das überhaupt passieren, dass diese Schwiegertöchter noch einmal verheiratet werden? Ich kann es Ihnen jetzt in der Kürze gar nicht erst erklären, dass dieser Verwandte Boas noch in diese Beziehung kommt. Nein, Gott kommt zu seinem Ziel. Das war bei der Naomi wichtig. Und sie war eine Frau, die das in ihrem Leben gesucht hat. Wenn nur der allmächtige Gott handeln kann in meinem Leben. Noch was. Betrübnis hin und her. Schwere Lebensführung. Bleiben Sie nicht an der Bitterkeit Ihres Lebens stehen. Gottes Wege enden nie in der Bitterkeit, sondern immer in der schenkenden Güte. Wenn die Stunden sich gefunden, bricht die Hilfe mit Macht herein. dürfen sich freuen und die Güte Gottes rühmen. Und sie dürfen einmal staunen und sagen, ja, der Herr hat Großes an uns getan, das sind wir fröhlich. Jetzt egal, ob wir Frauen oder Männer sind, alte oder junge, verheiratet oder ledig, Gott will aus unserem Leben Großes machen. Er hat einen Heilsplan und eine Heilsgeschichte. Lassen Sie den allmächtigen Gott bestimmen in Ihrem Leben. Amen. Und nun singen wir vom Lied 279. Bei dir, Jesu, will ich bleiben, stets in deinem Dienste stehen. 279. Die Verse 1 bis 3. Beten. Du bist Herr, Jesus Christus, auch in unserem Leben. Wir bitten dich darum, dass du auch durch alle menschlichen Alltäglichkeiten hindurch deine Heilsgeschichte treibst. Auch in unseren Familien, die alle Mängel und Fehler haben, auch in unserer eigenen Lebensgeschichte. Wir wollen dir danken für den Platz, an den du uns hingestellt hast und den Stand, in den du uns berufen hast, dass wir an jedem Platz dir dienen können und dass wir dort gesegnet werden, wo wir wieder unter deine Führung kommen. Ich wollte dich jetzt für alle bitten, die traurig und verzagt sind, die mutlos sind und leidend und traurig, dass du auch ihnen diese Heilung ihres Lebens wieder zeigst. Und zeige auch uns, wie wir dienen können mit unserem Leben, auch in den Familienbeziehungen, auch an den Verwandten. Vergib uns, wo wir schuldig geworden sind an Menschen, die wir von unserem Blickwinkel her beurteilt haben, die wir verletzt haben. Wir bitten dich auch, dass du die Familien segnest, auch die alleinerziehenden Mütter, auch die Väter, dass du ihnen hilfst, dass sie ihren Platz finden, wie sie auch den Kindern Segen vermitteln können. Und wir danken dir, dass du uns auch so viele Kinder in der Gemeinde schenkst, durch die vielen Gruppen und Kreise, auch drüben durch die Kinderkirche. Segne auch an diesem Tag all die Kinder und gib, dass die Kinder dich finden und dass sie nicht das Leben ohne dich wählen und verloren gehen. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie bitte noch einmal Platz. Ich habe noch bekannt zu geben, dass am Donnerstag an Himmelfahrt unser großer Missionstag ist. Da liegen hinten noch die gelben Streifen. Wir haben 18 Mitarbeiter, die erzählen aus all den Krisengebieten, zum Beispiel aus Liberia, wo jetzt ja das Chaos herrscht, dort vom Krankenhaus. Das ist inzwischen in den letzten Wochen noch völlig zerstört worden von den Rebellen. Oder aus verschiedenen afrikanischen Spannungsländern, Zaire und so weiter. Und ich freue mich einfach, wenn Sie etwas Praktisches mitnehmen. Es sind so ganze kurze Berichte zwischen 3 und 5 Minuten nur. Und dann haben wir die Aussendung von 16 neuen Mitarbeitern. Da stehen die genauen Zeiten da. Wir haben einen Mittagsimbiss auch anzubieten. Ich freue mich, wenn Sie das mittragen an Himmelfahrt. Dann ist unser Opfer heute für Straßenkinder in Peru. Wir sind ja da mit den Diensten des Bibellesebundes in Verbindung. So beeindruckend, wie die in verschiedenen Städten, in der Hauptstadt Lima, aber auch in der Stadt Iquitos für Straßenkinder, sind ja großenteils richtige kriminelle Jugendliche, die nicht nur oft auch Eltern verloren haben, oft sind es natürlich auch junge Leute, die daheim ausgerissen sind und nun ein kriminelles Leben führen, und dass man diese Kinder rausgreift und sie zu Jesus führt und die heilenden Kräfte dann auch in der Erziehung, in der Ausbildung dort wirken lässt, was ganz Wichtiges, und danke für alles mittragen. Und nun singen wir, wenn dann unsere Kinder einziehen, das Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren, 234, die Verse 1 bis 4 in der Dankbarkeit, was uns Gott mit diesen Kindern geschenkt hat. Die Eltern mit den Kleinkindern von der Kinderübertragung hoffentlich auch. Die hören sitzen am Fernsehen drüben, die sollen alle auch mitkommen. Thank you.
ganz besonders heute an dem Ehrentag der Mütter, singen wir ein Lied von einem Herzen, das Ohren hat, das Jesus hört. Und dann ein Lied, das Gott die Ehre gibt. Anschließend verteilen die Kinder an die Mütter hier im Kirchenschiff Blumen an ihrem Ehrentag.
Jetzt möchte ich doch bloß nochmal die lieben Eltern mit den Kleinkindern, das ist mir immer leid, man hat euch jeden Sonntag ausgesperrt. Das ist ja so, steht doch da vorne neben den Taufstein hin. Das ist doch schön. Wir wollen das auch als Kindersegnung gleichzeitig nachher machen. Das ist doch schön. Wir danken euch für die große Rücksicht. Ihr seid ja so abgeschnitten da drüben. Das tut uns immer leid und es ist oft auch so laut. Aber wir sind eben schon nervlich sehr angegriffen. Aber umso mehr freuen wir uns an deine herrliche Kinder. Gell? Ganz wunderbar.
Thank you.
Ganz wunderschön ist das für uns, dass wir euch einmal sehen. Ich sage es ja immer zu Ihnen, Sie ahnen nicht, wie das drüben ein wunderbares Bild ist. Und unten in der Enge, wir freuen uns einfach, dass ihr all das auch macht. Und ganz herzlichen Dank auch den vielen, die mithelfen in der Kinderkirche. Und ich wünsche euch, dass euch der Herr segnet. Aber besonders wünschen wir, dass diesen Kindern, dass im Leben eines jeden Kindes eine große Frucht aufgeht. An diese Dienste, die da drüben waren, an all die herrlichen Erzählungen von der Größe und Macht Jesu, dass sie später bewähren und vielen weitersagen. Wir wollen um den Segen des Herrn bitten. Lieber Herr, nicht nur für uns wollen wir bitten, sondern für jedes dieser Kinder und dir danken, dass du sie uns geschenkt hast und dass du im Leben dieser Kinder Herr sein willst. Und wir können dich nur bitten, dass du jedes dieser Kinder segnest, dass du deine Hand auf jedes Kind legst und die Hand nicht abziehst. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.
Wir lassen die Kinder. So, verteilt jetzt die Blumen an die Mütter.